Wir haben als Gemeindeverband jedes Jahr ein Jahresthema, was uns miteinander bewegt, wo wir motiviert sind, nochmal nachzudenken. Und in diesem Jahr, es geht schon dem Ende entgegen, haben wir aus dem Arbeitsbereich Gemeinde gründen das Thema miteinander behandelt, Gemeinde neu entdecken, ihre Schönheit, ihr Potenzial, ihre Dynamik. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen Gemeinde neu entdecken und nicht neu erfinden, weil Gott hat alles sehr gut gemacht. Und er hat einen wunderbaren Plan mit dir, mit euch hier in Frankenberg. Und für heute, für die Predigt, habe ich gedacht, schauen wir uns noch mal einen Aspekt an. Wir können nicht alle drei, Schönheit, Potenzial, Dynamik, es würde sich lohnen, über alles ausführlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber lasst uns heute noch mal überlegen, was macht Gemeinde unattraktiv, was macht Menschen unschön. Und ich möchte mit euch ein bisschen einsteigen und dann landen auch an den großen Fragen, was tun wir überhaupt, wenn das Leben irgendwie es manchmal unfair mit uns meint. Wenn das Leben gar nicht so schön ist, wie können wir dennoch irgendwie attraktiv bleiben und nicht mit den Lebenssituationen unattraktiv und manchmal unschön werden. Gemeinde neu entdecken, ihre Schönheit, ihr Potenzial, ihre Dynamik. Meine Frau hat ein Kosmetik- und Fußpflegegeschäft. Sie sagt immer, das ist ihre Missionsstation, weil sie kümmert sich zunächst mal um die äußere Schönheit, aber sie ist ein Evangelist. Und wenn die Leute dann eingepackt dalegen, dann kommt ihre Stunde und dann erzählt sie von der Liebe Gottes und von dem, dass es mehr noch als äußere Schönheit gibt. Und ich lese in aller Regel ihre Fachmagazine nicht ganz so gerne. Das interessiert mich nicht wirklich, aber letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit, als wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, ist dann doch irgendwie ein Magazin mir ins Auge gefallen und da stand vorne drauf, wodurch verlieren Menschen ihre Schönheit? Also was ist der Hauptgrund, warum Menschen unattraktiv werden? Und wisst ihr, wir sind in einem neuen Bund, wir sind in einem neuen Tempel zusammen aus lebendigen Steinen. Und deshalb ist die Frage, wenn Gemeinden unattraktiv sind, auch immer die Frage, wo sind die einzelnen lebendigen Steine unattraktiv und vielleicht manchmal, wo sind wir unschön geworden. Das ist eine logische Konsequenz, also wenn wir fragen, warum ist Gemeinde unattraktiv, müssen wir auch immer wieder uns selbst fragen, wo sind wir vielleicht unattraktiv und unschön geworden. Und jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass in so einem Fachjournal für Beauty und Wellness und so, dass es bei der Frage dann um die falschen Cremes geht und die vielen Falten und die schiefen Nasen und was man alles irgendwie so vermuten möchte. Und ich war sehr überrascht, dass man gesellschaftlich erhoben hat, den Hauptgrund, warum Menschen unschön werden. Und vielleicht habt ihr schon einen Tipp, ich zeige es euch, es ist der Ärger. Der Ärger, vielleicht nicht nur der kurzzeitige, wir alle regen uns mal schnell über irgendwas auf, hier ist eigentlich gemeint der Ärger, der so in die Bitterkeit führt. Der Ärger, der irgendwie unser Herz hart werden lässt. Der Ärger, der mit Unversöhnlichkeit zu tun hat. Und dieser Ärger, der macht uns zunehmend, wenn wir nicht dagegen angehen, unschön, unattraktiv und mit uns ziehen wir eine Spur von Hässlichkeit auch in unsere Gemeindelandschaft. Der Ärger, vielfach diskutiert, vielfach beschäftigt in unterschiedlicher Weise. Auch die Bibel hat dazu einen Befund, aber ich möchte euch noch mal kurz abholen mit der Frage, warum ärgern wir uns denn da so herrlich? Es gibt, glaube ich, immer noch einen Bestseller in der Spieleindustrie und wir ärgern uns deshalb so herrlich, weil dieses Spiel unsere Lebensparallelen aufzeigt. Ich sage euch mal, wir spielen als Familie gerne, worüber jeder von uns vieren sich so richtig ärgern kann. Philipp, unser jüngster Sohn, der ärgert sich nicht so sehr, wenn man ihn rauswirft, da bekommt er regelmäßig einen Lachanfall. Aber wenn er am Schluss merkt, jetzt habe ich wirklich verloren, das Spiel ist aus, ich bin nicht auf Platz 1, ich bin auf Platz 3 oder 4 gelandet, dann packt den richtig die Wut und dann donnert er gelegentlich auch mal die Spielfelder in die Ecke und verschwindet in sein Zimmer. Kennen wir so Lebenssituationen, wo wir merken, wir waren sehr ehrgeizig unterwegs, aber es hat nicht für Platz 1 gereicht. Da ist jemand irgendwie im Beruf, in der Schule, vermeintlich immer besser, immer auf Platz 1 und ich rutsche sozusagen nach auf die nachfolgenden Ränge. Lukas, unser großer Sohn, ein sehr sensibler Typ, der ärgert sich, wenn er sich durchgekämpft hat und er steht hier, kurz vor dem Ziel. Und jetzt kommt einer von hinten und wirft ihn raus. Besonders schlimm, wenn das sein kleiner Bruder ist. Kennen wir auch da Lebensparallelen? Du hast dich bemüht, du hast alles gegeben. Du warst wirklich angestrengt und eifrig. Und kurz vor dem Ziel haut dich eine Person, eine Lebenssituation sozusagen aus dem Spiel. Eine finanzielle Not. Jemand, der die Ellenbogen ausfährt, eine Krankheit, irgendetwas, wo wir sagen, Mensch, wir waren kurz davor, irgendwie zu punkten, kurz davor, es so richtig schön zu haben. Und jetzt kommt einer, wirft dich raus und du musst von vorne anfangen. Katrin, meine Frau, ärgert sich wiederum über ganz andere Dinge. Sie ist ein sehr ordentlicher, ein sehr schöner, ein sehr strukturierter Typ und sie würde gerne am liebsten ein Männchen nach dem anderen ins Ziel bringen. Sie mag das nicht so gerne, mit 4 gleichzeitig durch das Spiel, durch das Leben zu gehen, das ehrt sie sehr, aber so ist nun mal das Spiel. Und wenn sie den Eindruck hat, ich habe zu viel Baustellen, ich verliere den Überblick, ich muss vorne ziehen und hinten aufpassen, da fängt die so einen Grundgroll an. Kennt ihr die Lebenssituation? Du wachst morgens auf und denkst, was habe ich mir da alles zugemutet? Das war irgendwie alles zu viel. Ich kriege die Löcher gar nicht mehr zu. So viele Baustellen habe ich aufgerissen. Das Spiel bringt uns deshalb so zum Ärgern, weil wir damit ganz tiefe Lebenserfahrungen verbinden. Und ich ärgere mich, wieder an einer ganz anderen Stelle, ich ärgere mich, wenn ich hier festsitze und die anderen spielen ohne mich. Die johlen, die schmeißen, die ärgern sich, die machen, das ist mir alles egal. Ich habe ja so Unternehmergene, mir ist das egal, wenn ich rausfliege, mir ist das egal, wenn ich verliere. Das bringe ich irgendwie in meiner Grundkonstitution mit, aber wenn ich hier festsitze und würfle und darf nicht mitmachen, das macht mich rasend. So ging es Johannes dem Täufer wahrscheinlich, als er auf der Feste Machäus saß, mutig für die Sache Gottes eingetreten. Und plötzlich hat er den Mund zu voll genommen, hat Herodes Antipas konfrontiert, gesagt, du, das ist nicht in Ordnung, dass du die Frau deines Bruders nimmst. Und jetzt war es aus. Jetzt hat man ihn festgesetzt in ein Gefängnis. Und ich glaube, ihm ging es ähnlich. Wir waren vielleicht ähnlich oder wir sind vielleicht ähnlich persönlich gestrickt. Der hat sich, glaube ich, ganz schön geärgert. Und er hat Jesus gefragt, bist du wirklich der, auf den ich gewartet habe? Und wisst ihr, was Jesus ihm zumutet? Er lässt ihm ausrichten, Matthäus 11, wenn du heute Mittag nachlesen willst, Matthäus 11, 1-6, er lässt ihm ausrichten. Sagt Johannes, was hier geschieht. Blinde werden sehend, Lahme werden gehend, Kranken, Zerbrochenen wird das Evangelium verkündigt. Und dann im Vers 6, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig ist, wer sich nicht aufreibt, dass das Leben anders läuft, dass der Plan Gottes manchmal anders ist als deiner. Jesus ruft Johannes in dieses Gefängnis hinein zu. Und er ruft auch dir und mir in unsere Gebundenheiten zu. Glückselig ist, schön bleibt, attraktiv bleibt derjenige, der sich nicht aufreibt, an den Lebenssituationen, an den Gelegenheiten, wo wir von vorne beginnen müssen, wo wir vielleicht nicht zum Zug kommen. Glückselig ist auch der, der sich freut daran, dass der andere Platz Nummer 1 errungen hat. Das ist die Botschaft Jesu Christi. Und mit diesem Spiel passiert etwas ganz Interessantes. Und wir sind nicht beim Spiel, sondern wir sind direkt im Zentrum, im Epizentrum deines und meines Lebens. Bei dem Spiel kommt nämlich jetzt Folgendes. Ich weiß nicht, ob du mit kleinen Kindern dieses Spiel schon mal gespielt hast. Meine Jungs haben dann immer gesagt, Papa, bitte schmeiß mich nicht. Papa, bitte schmeiß mich nicht. Und mit diesem Wunsch ist plötzlich in meinem Herz eine Zerreißprobe entstanden. Eine Zerreißprobe, die, glaube ich, auch im Vaterherz Gottes immer wieder stattfindet. Und es tun sich über dieses Spiel, dass es unfair ist, dass der mich jetzt kurz vorher rausschmeißt, dass es unfair ist, dass ich keine Sex bekomme und weiter würfle, tun sich plötzlich zwei Begriffe auf. Über dieses Spiel kommen wir sehr zentral an die Fragen in unserem Herz nach Gerechtigkeit und oder Barmherzigkeit. Wenn dein Kind vor dir sitzt mit solchen Augen und sagt, Papa, bitte schmeiß mich nicht, dann kannst du dir überlegen, bist du jetzt eher der Autoritäre, der Erziehungstyp und sagst, das müssen die Kinder von früh auf lernen. Es sind nun mal die Spielregeln, du würdest völlig gerecht handeln, indem du sie rauspfefferst. Oder siegt das barmherzige Herz, der Teil deines Herzens, der diese Kulleraugen wahrnimmt und sagt, na gut, ich könnte ja auch mit was anderem, mit einem anderen Stein irgendwie nach vorne gehen. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Diese beiden Pole, die machen uns zunehmend ärgerlich, weil sie in der Definition nämlich bedeuten, dass wir nicht beides gleichzeitig bekommen können. Wenn du Gerechtigkeit bekommst, dann bekommst du das, was du verdienst. Gerechtigkeit heißt, der Mensch bekommt, was er verdient. Barmherzigkeit heißt, der Mensch bekommt eben nicht das, was er verdient. Und merkst du schon von der Definition, das sind wie zwei Pole, wie ein sich gegeneinander stemmender Magnetismus. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit passt im Grunde überhaupt nicht zusammen. Und das Vaterherz Gottes ist ein sehr gerechtes und ein sehr barmherziges. Und in seiner Ebenbildlichkeit spüren wir manchmal die Zerreißprobe. Bekommt nun der andere das, was er verdient, oder eben das, was er nicht verdient? Wir können nicht beides haben. Ich bin seit über 20 Jahren auch Seelsorger und Pastor. Und wie oft habe ich diesen Satz gehört, ich will doch nur, was mir zusteht. Da ging es um Erbstreitigkeiten, da ging es um Recht bekommen in der Gemeinde, da ging es um verschiedene Dinge. Und immer wieder an diesem Satz, ich möchte doch nur, was mir zusteht, festgemacht. Und wie oft musste ich der Schwester, dem Bruder, der Frau, dem Mann widerspiegeln und sagen, du, das wünsche ich dir eigentlich nicht, dass du das bekommst, was dir zusteht. Ich wünsche es dir gar nicht. Weil es könnte tragisch enden, wenn wir am Schluss unseres Lebens in der Bilanz sozusagen das bekommen, was wir verdienen, das bekommen, was uns zusteht. Lebensgeschichten, ich möchte nur, was mir zusteht. Ich glaube, ihr vertragt es, wenn ich euch eine Schwäche von mir verrate. Meine Schwäche oder eine meiner Schwächen, die hat mit den runden Schildern zu tun und den schwarzen Zahlen in der Mitte. Es ist nicht wirklich meine Leidenschaft, auf Geschwindigkeitsbegrenzungen zu achten, aber es schafft Leiden, weil ich regelmäßig Strafzettel bezahlen muss. Und als ich noch Ortspastor war, da hatte ich das ja gut, weil da bin ich oftmals abends nach der Abendveranstaltung von der Gemeinde rausgefahren in meinen Wohnort und ich hatte immer Grund, zu schnell zu fahren. Entweder ich habe mich geärgert über die Geschwister oder ich war voll beflügelt ob der heiligen Gemeinschaft und bin sozusagen dahin geflogen und oft hat man mich angehalten und kontrolliert. Und ganz oft ist es passiert, dass einer der Polizisten mich erkannt hat und gesagt hat, ach, das ist nur der Pastor von der Mühlstraße, lass ihn fahren. Ich war sehr dankbar für die Barmherzigkeit dieses Polizisten. Ich habe sie regelmäßig ausgenützt. Dieser Polizist war in aller Regel sehr barmherzig mit mir, aber er war nicht gerecht. Er hat den bayerischen Freistaat betrogen. Er hat einen rasanten Fahrer einfach weiterfahren lassen. Aber ich war dankbar, dass dieser Polizist in seinem Herzen sich für die Seite der Barmherzigkeit entschieden hat. Und wir sprechen gelegentlich von Verkehrssünden, von Kaloriensünden. Und in der Frage von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, ihr lieben Geschwister in Frankenberg, müssen wir auch noch mal gucken, was ist Sünde eigentlich wirklich? Wir haben uns, glaube ich, in der Begrifflichkeit von Sünde, von der Ursprünglichkeit dessen, was Gott mit Sünde meint, ziemlich weit verabschiedet. Die Gesellschaft definiert Sünde. Das sind attraktive und schöne Dinge, die aber verboten sind. Und irgendwie, das ist ja nicht so ganz falsch, aber es ist auch überhaupt nicht richtig und überhaupt nicht vollkommen, diese Definition. Und wenn wir uns hier irgendwie infizieren lassen und mit diesem Gedankengang die Frage von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit beantworten wollen, dann kommen wir auf den Holzweg. Der biblische Befund, hier sehe ich ja das, was da hinten ist, das ist ja prima. Ich hab's auch begriffen, ich muss mich gar nicht umdrehen. Ja, super, cool. Bin begeistert. Die Definition von Sünde in der Bibel ist Abnabelung und Trennung aus der Beziehung mit Gott. Das ist das, was Gottes Herzensdefinition ist, wenn er von einem schuldigen, von einem sündigen Menschen spricht, dass es sich aus der Liebesbeziehung von seinem Schöpfer mit seinem Herrn verabschiedet hat. Sünde ist nicht in erster Linie nur dein und mein Problem. Sünde ist vor allem auch Gottes Problem, weil er dich und mich geschaffen hat in dieser Innigkeit, in dieser Herzensbeziehung. Und wenn Menschen sich abwenden, rauswinden aus dieser Gemeinschaft, dann ist es ein Herzensproblem unseres Gottes. Wenn du das Alte Testament liest, siehst du ein Volk rein in die Beziehung mit Gott raus. Ehre dem Allmächtigen, dem wahren Gott und plötzlich wieder Götzendienst. Wenn du Lebensgeschichten anguckst und ich bleibe bei mir, dann passiert mir das ganz oft auch, dass ich reinspringe in die Beziehung und wieder raus, weil ich denke, ich kann es doch besser. Und nun reagiert Gott und muss sich in diesem Spannungsfeld, bekommt nun der Mensch, was ihm zusteht, dass er sich getrennt hat, oder bekommt der Mensch eben nicht das, was ihm zusteht, weil Gott barmherzig ist. In diesem Spannungsfeld gibt es nur eine einzige Lösung und die möchte ich euch zeigen und das ist gleichzeitig unser Predigttext von heute. In Jesus Christus, lesen wir in Römer 3, 25 und 26, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneort für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Vergebung geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Es gab nur eine einzige Lösung in dieser großen Zerreißprobe des Himmels im Vaterherz Gottes zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Eine einzige Lösung, wie Gott nicht die Gerechtigkeit aufs Spiel setzen musste, aber auch bei seinem barmherzigen Vaterherz bleiben konnte, indem Jesus Christus kommt und dich und mich für gerecht erklärt. Er hat all die Ungerechtigkeit getragen. Auch all diese Lebenssituationen, worüber wir uns vermeintlich ärgern, worüber wir bitter werden, wo wir in Frustration hartherzig werden. Jesus Christus kommt und stellt sozusagen an diesem Sühneort sein Kreuz auf. Hier haben wir ein Kreuz mit einem Blitzableiter. Wir wohnen in Bayern und sind ganz oft in den Alpen unterwegs, in den Bergen zum Skifahren, zum Wandern. Und nicht oft erleben wir das genau, dass dort Gipfelkreuze stehen. Und ein Bergführer hat mir erzählt, wie er neulich mit einer Gruppe es gerade noch geschafft hat, über den Bergkamm rüber. Es ist ein gewaltiges Gewitter runtergegangen. Die Blitze haben nur so gezuckt, der Donner nur so gegrollt, der Wind gepeitscht. Sie haben es über den Kamm noch unter das Kreuz geschafft und jetzt ging es richtig los. Die Blitze sind in dieses Kreuz eingeschlagen, aber alle, die darunter standen, blieben unversehrt. Ihr lieben Geschwister, eines der schönsten Bilder für Golgatha. Die, die unter dem Kreuz stehen, bleiben unversehrt. Es spart dir nicht, dass um dich herum Gewitter abgehen. Das Leben ist nicht so wolkenlos. Das Leben bringt Gewitter und Blitz und Donner. Aber ich darf dir heute nochmal die Herzenseinladung Gottes aussprechen. Bleib in seiner Nähe. Die, die unter dem Kreuz sind, die, die Jesus Christus annehmen, die, die sich dort versammeln, wo einer, der völlig gerecht war, für deine Ungerechtigkeit gestorben ist. Wenn du dich daran festhältst, dann wirst du unversehrt bleiben. Martin Luther hat viel geschrieben. Eines der schönsten Zitate von ihm in meine Hoffnung lautet so: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergeben wird, so ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Ich habe viel von Luther gelesen, aber das berührt mich immer wieder, weil er es auf den Kern bringt, das, was sein Glaube ist. Das ist sein Glaubensbekenntnis und es ist so. Wisst ihr, wir dürfen leben und das ist die Voraussetzung auch, dass wir schön sind, dass wir Potenzial entfalten, dass wir dynamisch sind. Wir dürfen leben. Christus hat dich zum Leben befreit. Und du musst nicht auf das ewige Leben warten, weil dein ewiges Leben hat schon begonnen. Fang heute an. Es wird irgendwann noch einen großen Umzug geben, vom hier ins dort, aber grundsätzlich sind wir jetzt schon befreit, dieses ewige Leben zu leben. Und wir haben vorhin über Erweckung gesprochen und ich glaube, dass heute auch noch mal ein Moment ist, auch wenn wir gleich Abendmahl feiern, dass wir Gott noch mal all die Dinge bringen, die nicht mehr leben. All die Dinge, die unattraktiv sind. All die Dinge, die wiederbelebt werden müssen. All das, wo du sagst, ja, da hänge ich fest in meinem Ärger und in meinem Groll. Und ich möchte gerne, dass du kommst. Und dass dieses permanente Ringen nach dem, ob ich fair behandelt werde, ob das Leben es fair mit mir meint, ob Menschen immer gerecht zu mir sind, dass wir das heute noch mal neu auch an den Tisch des Herrn bringen und sagen, Herr, wir kämpfen nicht, damit uns Gerechtigkeit widerfährt, sondern du hast Gerechtigkeit wiederhergestellt und ich will mich nicht permanent ärgern über die Dinge, wo du gelegentlich einen anderen Plan hast. Wir sprechen von drei Formen des Lebens und wir kommen dann gleich zum menschlichen Leben und noch mal zu der Einladung, dass die Dinge wiederhergestellt werden. Es gibt pflanzliches Leben. Du wirst mir recht geben, es gibt tote Blumen, Trockenblumen und lebendige Blumen. Und obwohl die Blumen leben, die lebendigen Blumen, können sie nicht Ball spielen. Für den Bereich des Ballspielens ist die Blume tot. Wenn du es nicht glaubst, probier es daheim aus, wirf den Ball gegen die Blumenvase und schau, was passiert. Obwohl die Blume lebt, kann sie nicht Ball spielen. Das tierische Leben, meine Hunde, die können Ball spielen. Die bringen ihn oder auch nicht, aber sie reagieren wenigstens, wenn ich den Ball werfe. Wenn ich mit meinen Hunden, die ja lebendig sind, aber über Poesie sprechen will, über Schiller und Goethe, dann schauen die mich blöd an. Obwohl das Tier lebt, ist es für den Bereich der Poesie tot. Und weißt du, der Mensch wurde ursprünglich geschaffen zu einem vollumfänglich geistlichen Leben. Die hatten enge Gemeinschaft, die sind durch den Garten gegangen, die haben miteinander Kaffee getrunken, wenn es da schon gab. Die haben Leben geteilt, diese Beziehung, die geistliche Ansprache von Gott zu dem Mensch, die hat eins zu eins funktioniert. Und jetzt hat sich der Mensch, der ursprünglich vollumfänglich gelebt hat, auch in geistlichen Dingen, von Gott getrennt. Und jetzt lebt der Mensch zwar weiter, wir lesen in diesem Schöpfungsbericht an dieser Stelle nach dem Sündenfall, der Mensch lebte weiter, aber er musste sterben und das war das geistliche Sterben. Und heute Und fangen wir gar nicht da draußen an, bei den vielen Menschen, die irgendwie geistlich noch tot sind. Fangen wir doch heute bei uns an. Das ist ein erster Schritt zur Erweckung, dass die Dinge in unserem Herzen wiederhergestellt werden, dass die Dinge in unserem Herzen wieder leben dürfen. Gott möchte so gerne dir zurufen, Mensch, ärgere dich nicht, sondern leb deinen Glauben im Vertrauen, dass Gott es auflöst, die Frage zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir kommen zum Ende des Nachdenkens über eine Facette der Schönheit. Und ich möchte dir nochmal einen Vers zeigen und dir nochmal seelsorgerlich was für dein Herz zusprechen. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und, genau, ihr kennt euch aus, gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Darf ich dich fragen, wenn du zu Gott kommst und um Vergebung bittest, überleg mal kurz, appellierst du da an sein gerechtes Herz oder appellierst du an sein barmherziges Herz? Und ganz oft denken wir, ja, wir müssen jetzt Gott in seiner Barmherzigkeit ansprechen und das dürfen wir. Gott ist zutiefst barmherzig. Es gibt nur eine Gefahr, wenn wir bei der Barmherzigkeit stehen bleiben. Der Teufel kennt jede List. Und weißt du, was dann ganz oft passiert? Er pflanzt dir so eine Lüge in dein Herz und sagt, heute war einmal zu viel. Heute hast du die Barmherzigkeit Gottes überschritten. Du bist 100 Mal schon gekommen, heute war einmal zu viel. Und deshalb sagt Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er ist daneben natürlich auch barmherzig, aber er ist sogar gerecht. Du darfst, wenn du kommst und um Vergebung bittest, an Gottes gerechtes Herz, weil er dir deine Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Reib dich nicht auf an den Fragen der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Bleib nicht unversöhnlich, wenn wir jetzt Brot teilen und den Kelch miteinander. Wenn wir uns daran erinnern, dann verkündigen wir gleichzeitig, Abendmahl ist auch ein Verkündigungsmahl, dass Christus, unser Herr, gestorben und auferstanden ist und dass er die Dinge in deinem Herzen wiederbeleben kann. Bleib nicht unversöhnlich. Unversöhnlichkeit heißt, selbst Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Es ist aber nicht so, du wirst sterben. Du wirst unschöner, du wirst zunehmend unattraktiver und mit Unversöhnlichkeit wird auch zunehmend deine Gemeinde unattraktiver. Deshalb lasst uns wirklich frohlocken und wirklich mit frohen Mutes zu diesem Tisch des Herrn dann kommen, später, wenn wir Abendmahl feiern und wirklich Gott begegnen in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gerechtigkeit. Gott segne euch reichlich, ihr wunderbaren, ihr schönen, ihr von Gott geliebten Menschen. Gott segne euch. Amen.